Stellen Sie sich bitte einmal vor, das Modehaus Hauks in Reutlingen würde in der Zeitung inserieren: Da wir zurzeit unser Warenlager so überfüllt haben, bieten wir unseren verehrten Kunden eine einmalige Gelegenheit. Am Samstag, den 28. Januar, tauschen wir jedes alte Kleidungsstück gegen ein entsprechendes neues ein, solange der Vorrat reicht. Ich glaube, es gäbe in Reutlingen nicht so viele Polizisten, um den Volksauflauf da zu regeln vor dem Kaufhaus. Oder wenn wir uns vorstellen, die Firma Daimler-Benz in Stuttgart würde über die Presse verbreiten: Da wir zurzeit so viele Fahrzeuge auf der Halde stehen haben und den Platz dringend für Neuwagen brauchen, tauschen wir jeden alten Pkw, selbst wenn er noch so viel Rost und Beulen hat, gegen einen neuen. Ich glaube, innerhalb einer halben Stunde wären sämtliche Autobahnen Richtung Stuttgart verstopft und es gäbe ein Verkehrschaos. Und genau dieses schier unfassbare Angebot macht der lebendige Gott jedem Menschen, auch dir heute Abend, im Blick auf dein Leben. Wenn in deinem Leben nicht alles so gegangen ist, wie du es heute gerne wünschtest. Jemand hat mal gesagt: Leben heißt Zeichnen ohne Radiergummi. Jeder Strich sitzt. Jeder Strich sitzt. Wenn du dir wünschtest, dass es anders wäre, wenn Schuld gegen Gott und Menschen ihre Spuren hinterlassen haben, wenn manches in die Brüche gegangen ist, vielleicht bis in Ehe und Familie hinein, dann höre heute Abend die beste Nachricht, die es in dieser Welt gibt. Bei Gott ist durch Jesus Christus ein Neuanfang möglich. Da ist der Umtausch nicht ausgeschlossen. Du kannst von Neuem geboren werden und nochmal ganz von vorne anfangen. Jesus hat diese Botschaft im Gespräch mit dem jüdischen Theologen Nikodemus weitergegeben. Und wir wollen diesen Mann, diesen Nikodemus, zunächst mal ganz kurz kennenlernen. Nikodemus, das wurde deutlich an dem, was wir aus Johannes 3 gehört haben, war sehr religiös. Er gehörte zu der damaligen Glaubensrichtung der Pharisäer. Das waren Leute, die viele äußere Dinge ihrer Religion sehr ernst nahmen. Die gaben sogar den zehnten Teil von jedem Küchenkraut, was sie im Garten geerntet haben, für Gott. Die nahmen das sehr ernst. Und sie versuchten durch das Einhalten der Gebote Gott zu gefallen, Gunst bei Gott zu finden, Gott angenehm zu werden. In unserer heutigen Zeit erkennt man Leute, die nach dieser Lebensphilosophie leben, Gott zu gefallen, auch daran, dass sie es unwahrscheinlich ernst und genau nehmen mit den Geboten Gottes. Es gibt sogar Leute, die wollen gar nicht Gott gefallen und tun trotzdem es so genau nehmen und leben nach dem Motto Goethes: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Nikodemus war sehr religiös und er hatte eine Menge Wissen über Gott. Eine Menge Wissen. Er war Theologe, er war Theologieprofessor, würden wir heute sagen, in Israel, in Jerusalem. Und Jesus sagt wörtlich zu ihm: Nikodemus, bist du der Meister in Israel? Nicht nur ein Meister, der steht wörtlich. Bist du der Meister in Israel und weißt nicht, wie man wiedergeboren wird? Es gibt viele Meister im Christentum heute, die wissen auch nicht, wie man wiedergeboren wird. Nikodemus war sehr religiös. Er hatte eine Menge Wissen über Gott und er gehörte zu einer Kirche in Anführungsstrichen, nämlich damals zu der jüdischen Synagoge, zum Judentum. Da war er fest verankert. Interessant, was er alles hatte. Er war religiös, Wissen. Er gehörte zu einer religiösen Gemeinschaft, will ich mal sagen. Aber etwas fehlte ihm. Das Entscheidende fehlte ihm. Er hatte Jesus Christus noch nicht als persönlichen Erretter erkannt. Er nennt Jesus Lehrer von Gott gekommen. So einen Weisheitslehrer, so einen religiösen Lehrer, so à la Konfuzius und Lao Tse. Ein Weisheitslehrer, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. und du tust sogar großartige Zeichen. Aber er hatte ihn nicht erkannt als den Erlöser, als den Erretter, als den von Gott gesandten Messias für diese Welt. Und Jesus sagt zu ihm, Nikodemus, er bricht ihn gleich ab und sagt, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Das sagt er diesem frommen Mann, diesem religiösen Mann mit diesen Voraussetzungen. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Du brauchst eine gottgewirkte Herzenserneuerung. Ich habe mich fragen müssen, ob es das auch heute noch gibt, in Pfullingen und Umgebung, Menschen, denen trotz einem äußeren Christentum Christus fehlt, das Entscheidende fehlt. Das wäre eine tiefe Tragik. Und darum möchte ich dich bitten, pass gut auf. Es geht um Leben und Tod. Ich bin kein christlicher Entertainer. Ich bin nicht hierher gekommen, um sie ein bisschen zu unterhalten in diesen Abenden. Ich habe im Auftrag Gottes Leben und Tod vorzulegen, damit jeder das Leben erwählen mag. Wir stellen ein paar wichtige Fragen heute Abend und sie beginnen zum Teil mit Warum. Die erste Frage, warum kam denn nun dieser Nikodemus überhaupt zu Jesus? Er hatte doch einiges aufzuweisen. Warum kam er denn zu Jesus, dem Nicht-Theologen, diesem Mann von Nazareth, der noch nie ein Buch geschrieben hatte, der nicht groß aufgefallen war? Wieso kam er zu ihm? Antwort, weil er aufrichtig war. Nikodemus wusste genau, was er alles hatte, aber auf der anderen Seite sah er auch das Defizit, das Vakuum bei ihm. Er spürte, dass ihm etwas Wichtiges fehlt. Und vielleicht sind auch deswegen heute Abend Einzelne hierher gekommen, weil sie in ihrem Leben dieses Vakuum spüren. Keine Antwort haben auf die Sinnfrage, wo komme ich her? Was tue ich hier die 70, 80 Jahre und wo gehe ich hin, wenn mein Leben zu Ende ist? Leere, Vakuum. Nikodemus sehnte sich nach Frieden. Er sehnte sich nach Gott, wirklich hinzukommen zu dem lebendigen Gott. Er hungerte und dürstete nach Gerechtigkeit, nach einem neuen, reinen Leben. Er war ehrlich, er war aufrichtig. Er gab sich nicht zufrieden mit diesen platten Antworten dieser Welt. Und wenn heute Abend jemand mit dieser inneren Haltung hierher gekommen ist, dann bin ich gewiss, dann steht er so wie Nikodemus damals unter dem Versprechen Gottes. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Das gilt ganz gewiss, damals und heute. Das verspricht Gott jedem Menschen. Wir haben es auch gehört vorhin in dem Lebensbericht von Rainer. Eine zweite Frage, warum müssen wir eigentlich von Neuem geboren werden? Warum reicht diese eine biologische Geburt, die wir alle erlebt haben, nicht aus? Warum müssen wir von Neuem geboren werden oder von oben geboren werden, wie man das auch übersetzen kann? Die eigentliche Antwort gibt Jesus in dem Satz. Er sagt, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Jetzt gebe ich zu, das ist eine schwierige Begrifflichkeit. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Wenn wir Fleisch hören, denken wir an den Metzger. Ich weiß von einem Pfarrer, der wollte mal bei den Konfirmanden testen, ob sie auch die Lutherbibel in ihrer Begrifflichkeit verstehen. Und da hat er den Vers aufschlagen lassen, Römer 8, Vers 12, da steht, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht Schuldner nach dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Und er wollte von ihnen wissen, wie sie das verstehen. 13, 14-jährige Konfirmanden. Wir schrieben das auf ein Blatt und gaben das ab. Und dann hat er sich die Antworten angeschaut. Wissen Sie, wie die originellste Antwort lautete? Da hat ein Konfirmant geschrieben, Paulus hat seine Schulden beim Metzger bezahlt und möchte in Zukunft als Vegetarier leben. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Schuldner nach dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Also Sie merken, das ist wirklich schwierig für uns Menschen heute, das zu verstehen. Was heißt das? Wenn die Bibel sagt, der Mensch ist Fleisch, Jesus sagt, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Jesus Christus spricht hier vom Sündenfall, vom Fall in die Sünde unserer Ureltern, der ersten beiden Menschen, Adam und Eva. Was war damals passiert, als Gott Menschen gemacht hatte, als sein Gegenüber, als sein Ebenbild? Was war da passiert? Die hatten in dem Garten Eden von dem Baum gegessen, wo Gott gesagt hatte, sie sollen nicht davon essen. Ihr dürft von allen Bäumen essen, und da standen vielleicht Hunderte oder Tausende, nur von dem einen Baum nicht. Auch das ist für den modernen Menschen heute schwer zu verstehen. Ich mache das gerne an einem anderen Beispiel aus der technischen Welt heute deutlich. In Stuttgart werden, in Sindelfingen werden Pkw produziert. Und wenn Daimler-Benz ein neues Modell auf den Markt bringt, dann wird vorher immer ein Prototyp gebaut. Auch bei den anderen Automobilfirmen. Ein Prototyp. Er wird lange Jahre wird er entwickelt, und tapfere, kluge Ingenieure bereiten das alles vor. Und wenn der endlich fertig ist, der Prototyp, dann wird er nochmal lange getestet und dann geht er in Serie. Aber es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass an dem Prototyp ein Fehler übersehen wurde. Stellen Sie sich mal vor, der Prototyp hätte einen Fehler an der Lenkung und es würde nicht bemerkt. Wissen Sie, was passieren würde? Alle Modelle, alle Fahrzeuge, die später vom Band laufen, haben den gleichen Fehler an der Lenkung. Und dann kann es vorkommen, dass Werke eine ganze Serie zurückrufen müssen ins Werk, damit die da repariert werden müssen. Das hat es alles schon gegeben. Das ist passiert damals im Garten Eden. Der Prototyp, den Gott gemacht hatte, Adam, der erste Mensch, und seine Frau Eva, sie haben einen Fehler an der Lenkung. Sie wollten sich von Gott nicht mehr lenken lassen. Sie wollten ihr Leben selber in den Griff kriegen und autonom leben, wie wir heute sagen. Das heißt, selbstherrlich, selbst bestimmen, wie sie ihr Leben leben wollten. Machen, was sie wollten. Das sagen schon unsere kleinen Kinder manchmal. Da hat ein Mädchen gesagt, ich will nicht immer wollen, was ihr wollt, ich will willen, was ich will. So sind wir Menschen. Wir wollen das, was wir wollen, und nicht das, was Gott oder Eltern oder andere Autoritäten wollen. Und das ist damals passiert. Der Mensch wollte sich nicht mehr lenken lassen von Gott. Er wollte sein Leben selber lenken. Und dann hat er es in den Graben gefahren und total Schaden. Das ist passiert im Garten Eden. Und deswegen sind die Fahrzeuge vom Band gelaufen, alle Menschen, die gezeugt wurden und wieder durch Zeugung und Geburt auf diese Welt gekommen sind, haben den gleichen Fehler an der Lenkung. Wir auch. Wir wollen uns nicht von Gott lenken lassen. Und das nennt die Bibel Fleisch. Das ist der Mensch, der von Gott losgelöst ist, der sich nicht von Gott lenken lassen will, der sein Leben selber bestimmen will und nicht nach ihm fragt und sagt, ich werde damit schon fertig. Das nennt die Bibel Fleisch. Die Bibel spricht schon im 6. Kapitel von vorne, im 1. Mosebuch Kapitel 6, sagt Gott, mein Geist soll nicht immer im Menschen wohnen bleiben, denn der Mensch ist Fleisch. Nachdem das passiert war bei Adam und Eva, war der Mensch abgestürzt in die Sünde, und die Bibel nennt ihn Fleisch. Fleisch bedeutet also im Gegensatz zum Geist eine verderbte Natur, die nicht mehr die Herrlichkeit Gottes hat und somit zum himmlischen Reich untüchtig ist, die nicht zu Gott kommen kann. Fleisch heißt, dass du in deinem tiefsten Wesen vergiftet, verkehrt, verdorben bist und dass du Gott trotz aller gut gemeinten Anstrengungen nicht gefallen kannst. Fleisch heißt, du bist verloren vor Gott. Du brauchst ein neues Leben. Du musst zurück zum Hersteller. Da, wo die Fahrzeuge hergestellt wurden, da müssen sie hin. Im Werk können sie nur repariert werden. Und deswegen ruft Gott uns zurück. Er alleine kann den Fehler an der Lenkung reparieren. Wir müssen zurückkommen zu ihm. Er alleine kann uns heil machen. Nicht irgendwo bei Menschen, sondern bei ihm. Ich weiß, da rebelliert alles in uns gegen diese Wahrheiten, die das Wort Gottes sagt. Das hören wir nicht gerne von Natur. Da sträubt sich etwas in uns. Ich kam am Sonntag mit der Deutschen Bundesbahn hierher. Ich saß in einem Abteil, im ICE. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben ICE gefahren, habe dann auch prompt in Stuttgart einen Zug verpasst, weil der ICE Verspätung hatte, aber das war egal. Ich saß da im Abteil und dann kam eine Frau rein und fragte, ist hier noch frei? Es waren noch 4 Plätze frei und ich sagte, ja, ist noch frei. Und da wurde ich an die Geschichte erinnert, das sind 4 Männer im Zug unterwegs gewesen und sie fuhren zu einer wichtigen Sitzung, zu einer wichtigen Konferenz und sie wollten unterwegs noch ganz wichtige Dinge besprechen und vorbereiten. Und dann haben sie den Schaffner gebeten und haben gesagt, bitte, reservieren Sie uns dieses Abteil, wir zahlen den Aufschlag, wir möchten das Abteil für uns haben. Und der Schaffner hat gesagt, das geht nicht, das ist ungerecht, das Abteil muss frei bleiben. Sie wollten aber da unter sich sein, dann haben sie überlegt, was können wir machen. Und dann hat einer eine Idee gehabt. Er hat schnell ein Schild geschrieben, Blatt Papier draufgeschrieben, nur für Sünder, und hat das draußen an die Tür gehängt. Sie waren die ganze Strecke, 300 Kilometer, ganz alleine im Abteil. Da wollte keiner rein. Nur für Sünder. Da wollte keiner rein. Sind alle vorbeigegangen. Sehen Sie, so ist das mit uns. In das Abteil wollen wir nicht rein. Sünder. Höchstens, ja, wir sind alle kleine Sünderlein, wie das am Fasching gesungen wird. Aber wirklich mal das durchbuchstabieren und sagen, ich bin ein Sünder vor dem heiligen Gott. Ich kann in seinem Licht nicht bestehen. Er muss mich richten. Er muss mich ewig von sich stoßen. Wer von uns hat Mut, sich dieser Wahrheit zu stellen? Das ist sehr schwer. Da muss Gott alles aufwenden, bis er uns so weit hat. Welch ein Mut und welche göttliche Vollmacht stehen hinter den Worten Jesu, dass er dem frömmsten Mann eines frommen Volkes, diesem Nikodemus, das ungeschminkt ins Gesicht sagen kann. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Du kannst so nicht ins Reich Gottes, samt all deiner Frömmigkeit nicht. Das ist gerade das Besondere. Wenn Jesus das so einer verkommenen Hure gesagt hätte und so einem Zöllner, so einem Halsabschneider, dann hätten wir das verstanden, hätten wir gesagt, ja, da bei denen muss sich schon was ändern. Aber er sagt es dem frömmsten Mann eines frommen Volkes, damit das jeder von uns versteht, wenn der eine neue Geburt brauchte, ja, wie viel mehr dann ich? Wie viel mehr dann wir? Jesus steht vor Nikodemus und er sieht ihn nicht mit menschlichen Augen an und sagt, ha, bist du ein patenter Kerle, hast dich so angestrengt und hast schon weit gebracht, ist recht. Nein, er sieht ihn mit göttlichen Augen an, mit den Augen der ewigen Liebe und sagt, Nikodemus, du brauchst keine Belehrung von mir, ich bin nicht für dich hier als Lehrer gekommen, du brauchst eine neue Geburt und zwar durch Gott, Nikodemus, und hier kann jeder von uns seinen Namen einsetzen, das musst du wissen, du bist ein verlorener Sünder und aus diesem Grund helfen dir keine guten Vorsätze, keine menschliche Vermittlung, keine äußere Veränderung, kein religiöses Bekenntnis, keine Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche oder religiösen Gruppe, kein Taufschein, keine guten Werke. Nikodemus, Paul, Frieda, Susanne, Wolfgang, Wilfried, du brauchst eine neue Geburt und zwar durch Gott. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Es gibt keinen Ersatz für die Wiedergeburt. Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wissen Sie, das Wort müssen steht nur ganz selten in der Bibel, ganz selten. Aber hier steht es. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Die Wiedergeburt ist ein göttliches Muss. Es geht nicht anders. Für Gott ist jede Religion, auch die christliche Religion, ohne Wiedergeburt ein Gräuel. Wie steht's bei dir? Bist du ein Wiedergeborener? Ein Christ? Oder ein Namenschrist? Wenn du ein Namenschrist bist und bleibst, dann endet dein Leben im Verlorensein. Warum gehst du nicht den Weg, den Jesus lehrt? Du kannst wiedergeboren werden, von Neuem geboren werden, so wie es auch viele von uns erfahren haben. Und nun kommen wir zur entscheidenden Frage heute Abend, zur dritten, zur letzten Frage. Wie geschieht die Wiedergeburt? Wie geht das vor sich? Wie geschieht die Wiedergeburt? Diese Frage bewegt seit Jahrtausenden die Menschen in allen Kulturen. Die Menschen merken ja, so wie sie sind sie nicht recht und so können sie nicht bleiben. Es muss sich was verändern. Der Mensch spürt das schon seit Jahrtausenden. Und so macht sich die Menschheit Gedanken, wie können wir anders werden? Wie können wir neu werden? Und es gibt so viele Lösungsmodelle, die kann ich heute Abend hier nicht alle vorstellen. Aber ich will stellvertretend 3 Lösungsmodelle zeigen, die von Menschen erfunden sind, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben. Der älteste Lösungsversuch für diese Frage, wie kann man wiedergeboren werden, wie kann man ganz neu werden, ist das, was wir vorhin auch von Rainer gehört haben. Das ist der Versuch der Reinkarnationslehre, was ihn selber nicht angezogen hat, was aber viele andere Menschen anzieht. Die Reinkarnationslehre des Hinduismus. Schauen Sie, der Hinduismus ist die Religion des ewigen Weltkreislaufs. Der Hindu versteht sein Leben als einen Kreislauf und auch diese ganze Welt als einen Kreislauf von geboren werden, leben, leiden, sterben. Geboren werden, leben, leiden, sterben. Es geht immer im Kreis. Er nennt dieses Rad, diesen Kreis Sansara. Es geht immer in diesem Kreis. Und für ihn ist die Erlösung da rauskommen. In diesem Kreis so lang geläutert werden, bis er da raus kann, bis er Moksha erlebt, die Erlösung. Wiederverkörperung so lange bis zur völligen Läuterung. Ich habe das gestern Abend schon erwähnt. Ja, wenn seine guten Taten überwiegen, wenn sein Karma gut wird und besser wird, eines Tages kommt er raus da. Verschiedene Erlösungswege, auf die kann ich jetzt nicht eingehen im Hinduismus. 3 an der Zahl. Aber das ist dieses Modell der Reinkarnation. Das ist fernöstliches Wiedergeburtsverständnis. Durch Wiederverkörperung, dass ich nach meinem Tode wieder zur Welt komme, in einer anderen Existenz, wieder ein Leben durchmache, so lange, bis ich geläutert bin. Die Bibel lehnt dieses Modell ab. Die Bibel widerspricht diesem Modell. Die Bibel hat kein zyklisches Weltbild im Kreis, sondern ein lineares Weltbild. Das heißt, da war ein Anfang, Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat Menschen geschaffen und es gibt eine Geschichte, die verläuft wie eine Linie, linear, und sie wird einen Endpunkt haben. Das ist die Sicht der Bibel und nicht ein ewiger Weltkreislauf. Das widerspricht sich, das kann man überhaupt nicht miteinander vermengen. Es gibt heute viele, die sympathisieren mit dieser Reinkarnationslehre und meinen sogar, dass man sie in die Bibel hineintragen kann oder herausinterpretieren. Es geht nicht. Die Bibel hat diese Sicht nicht. Eine andere Lösung, ein anderer Lösungsversuch ist der pseudochristliche Lösungsversuch. Ich möchte auch das jetzt wieder sehr, sehr behutsam sagen. Bitte nehmen Sie mir das ab. Ich möchte niemand von Ihnen da jetzt irgendwie wehtun oder persönlich verletzen. Das ist die Wiedergeburtslehre durch Säuglingstaufe. Schon in den ersten Jahrhunderten kam nach und nach die Praxis auf, dass Säuglinge getauft wurden. Das hat Jesus Christus nicht getan. Das haben seine Apostel nicht getan. Ganz gewiss nicht. Davon haben wir kein Beispiel im Neuen Testament. Aber es kam dann in den ersten Jahrhunderten auf und im dritten Jahrhundert wurde es ganz offiziell eingeführt in der damaligen römisch-katholischen Kirche, die entstand. Und so war es dann offiziell durch Jahrhunderte hindurch bis zum heutigen Tag ganz offizielle Lehre in der römisch-katholischen Kirche. Ein Mensch wird Christ, wenn er getauft wird. Mit 6, mit 8 Wochen, mit 10 Wochen. Wenn er getauft wird, dann ist er kein Heide mehr, dann ist er Christ geworden. Er erfährt die Wiedergeburt durch das Sakrament der Taufe. Ich verurteile niemanden, der das so sieht, der das so glaubt, dem das so nahegebracht wurde. Ich möchte das nur neutral sagen. Und als Martin Luther 1517 die Reformation auslöste, da schwankte er zunächst, ob er diese Säuglingstaufe beibehalten sollte oder nicht. Und er entschied sich dann letztlich doch dafür, sie beizubehalten. Und so blieb sie dann auch in der neu entstandenen evangelischen Kirche Lehre. Und heute vertreten sie die allermeisten Pfarrer und Pfarrerinnen in der evangelischen Kirche auch, diese Lehre, dass auch durch die evangelische christliche Taufe ein Mensch zum Christen wird. Wenn man natürlich durch die Säuglingstaufe schon Christ wird, dann muss man sich nicht mehr bekehren. Man ist ja Christ von Kindheit an. Man muss vielleicht noch mehr lernen, ein besserer Christ zu werden, oder man muss es bei der Konfirmation noch festigen und so weiter. Aber man muss sich nicht mehr bekehren. Und das ist der Grund, warum in vielen Kirchen heute die Botschaft von dieser Umkehr und diesem persönlichen Annehmen der Heilsbotschaft nichts mehr zu hören ist. Das sage ich mit ganz tiefem Schmerz. Das sage ich als einer, der in der Verwandtschaft eine ganze Reihe Pfarrer hat. Einen Doktor der Theologie, einen Propst, meine Cousins. Ich sage das mit ganz tiefem Schmerz. Aber es ist so. Kierkegaard, der Däne, hat gesagt, heute kann man Christ werden, ohne dass man es merkt. Das ist möglich durch diese Sicht der Säuglingstauf-Wiedergeburtslehre. Ich kann diese Sicht nicht teilen, weil sie mit dem Neuen Testament nach meiner Auffassung nicht übereinstimmt. Es ist ein Irrtum, der viele Menschen um die Seligkeit betrügt, weil sie meinen, sie sind Christen, weil sie ein Sakrament empfangen haben und sie sind es nicht. Christ wird man nur durch Christus, nicht durch ein kirchliches und auch nicht durch ein freikirchliches Zeremoniell. Auch nicht die Erwachsenentaufe macht jemanden zum Christen. Christ wird man nur durch Christus, indem Jesus Christus in ein Leben hineinkommt. Dann wird ein Mensch Christ. Und es gibt noch einen weiteren Lösungsversuch, den will ich hier nur anreißen. Das ist der psychologische Lösungsversuch, Wiedergeburt durch positives Denken. Dr. Murphy lässt grüßen, hört sich sehr verlockend an. Das sind die serenen Gesänge des Humanismus. Das ist diese Lehre, die schon die alten Griechen hatten. Der Mensch ist gut. Er hat zwar ein paar kleine Macken, das sind Lackschäden, ja, aber der Mensch ist gut. Und er wird es eines Tages schaffen, sich wirklich ganz gut zu entfalten. Und hier muss sich jeder entscheiden, jeder, ob er der Lehre des Humanismus glauben will oder der Bibel. Die Bibel hat diese Lehre nicht. Das haben wir eben gesehen. Die Bibel sagt, der Mensch ist Fleisch. Er ist böse von Jugend auf. Da ist niemand, der Gutes tue, auch nicht einer. Das steht dem diametral entgegen, was hier im positiven Denken gelehrt wird. Sie sehen, die Menschen haben sich Gedanken gemacht. Wie können wir neu werden? Wie schaffen wir diese Veränderung? Aber wenn das alles nicht der Weg ist, was wir hier gesehen haben, wenn wir so nicht wirklich neu werden vor Gott, wie dann? Jesus hat es erklärt im Gespräch mit Nikodemus. Nikodemus fragt, wie kann ich wiedergeboren werden? Wie kann das zugehen? Ich bin doch 60 Jahre alt, kann ich denn zurück in den Leib meiner Mutter und nochmal neu geboren werden, biologisch? Nein, das geht nicht. Jesus sagt, nein, du brauchst eine geistliche Wiedergeburt. Und nun wollen wir hören, wie Jesus das erklärt. Er sagt zu Nikodemus, Nikodemus, du bist doch Theologieprofessor, du kennst doch die Geschichte des Volkes Israel. Weißt du, als Israel damals als Volk aus Ägypten zog, aus der Gefangenschaft in Ägypten, da hat das Volk Israel unterwegs ungezählte Male gemurrt und sich aufgelehnt gegen Gott und rebelliert. Und Gott straft Ungehorsam. Und weißt du, diesem Vorfall, als Gott damals den Ungehorsam strafte und Giftschlangen in das Lager der Israeliten kommen ließ? Ja, sagt Nikodemus, das weiß ich gut, das kenne ich. Da habe ich schon oft mit meinen Studenten drüber gesprochen. Und dann sagt Jesus weiter, er sandte Giftschlangen ins Lager der Israeliten und viele wurden gebissen und starben. Und da schrie das ganze Volk, alle, die gebissen wurden, schrien zu Mose und sagten, Mose, Mose, tu etwas, wir kommen alle um, wir sind gebissen. Tu etwas, fleh zu Gott. Und Mose wirft sich aufs Angesicht und fleht zu Gott. Herr, gebiete dieser Plage Einhalt. Und dann sagt Gott etwas sehr Eigenartiges. Er sagt zu Mose, Mose, nimm eine Schlange, eine Kupferschlange, mach ein Modell von einer Schlange und nagel die an ein Holz und stell das mitten im Lager auf, dass das alle sehen können und ruf den Gebissenen zu, sie sollen auf diese Schlange schauen, die da angenagelt ist. Und jeder, der das tut, der muss nicht sterben. Der wird gesund, obwohl er von der Schlange, von der Giftschlange gebissen wurde. Das ist eine eigenartige Aufforderung. Weil wir uns das schwer vorstellen können, habe ich das hier auf so einem kleinen Bild mitgebracht. Also da hängt die Schlange an dem Holz und jeder Israelit, der gebissen war, sollte auf die Schlange schauen. Was bedeutet das? Hier in dieser Phase musste jeder Israelit eine Entscheidung treffen. Nicht automatisch dadurch, dass Mose die Schlange dahin genagelt hat, war jetzt auf einmal alles Gift unwirksam, sondern jeder der Israeliten, die gebissen waren, mussten aufschauen zu dieser Schlange. Sie mussten sich entscheiden, will ich das Angebot nutzen, will ich darauf vertrauen, was Mose sagt, dass ich dann heil werde oder nicht. Hier kommt in der Bibel zum ersten Mal seit dem Sündenfall die persönliche Entscheidung des Menschen vor. Bis dahin wurde immer im Kollektiv über die Menschen entschieden, Mose entschied und so weiter, der Führer des Volkes. Aber hier musste jeder Israelit sich selber entscheiden, tue ich das oder tue ich es nicht. Und das sehen wir, so erklärt Jesus die Wiedergeburt. Wiedergeburt hat etwas mit einer persönlichen Entscheidung zu tun, die niemand einem abnehmen kann. Die Eltern nicht, der Ehepartner nicht, der Freund nicht, kein Prediger, sondern jeder muss sich selber entscheiden. Wie ging das mit den Israeliten? Wir sollten meinen, na, da haben doch sicher alle aufgeschaut zu der Schlange, so einfach nur aufschauen und dann ist man gerettet. Die haben nicht alle aufgeschaut. Da waren einige ungläubig und dachten, ja, was soll mir die komische Schlange da helfen? Ich muss mir selber helfen. Ich muss mir das Bein abbinden. Oder ich muss mal gucken, ob da die Schwedenkräuter helfen von der Maria Treben oder irgend so ein Hausmittel. Ich muss mir selber helfen. Was kann mir die dumme Schlange da helfen? Ja, so haben sie gedacht. Und sie starben am Schlangengift. Sie verachteten diese Rettung, die Gott da mitten im Lager geschenkt hatte. Nur die, die erkannten, ich bin gebissen, das tödliche Schlangengift ist in mir, ich muss daran sterben. Und dann im Vertrauen und Gehorsam Gottes Anweisung befolgten, die wurden gerettet. Es steht in der Bibel, dass an jenem Tage viele starben. Wenn Sie schwer krank zu Hause liegen und der Arzt hat schon gesagt, wenn das passiert, wenn es dir so schlecht geht, nimm die Medizin und Sie haben die Medizin zu Hause im Apothekenschrank stehen, dann können Sie sterben in Ihrem Bett, wenn Sie die Medizin nicht nehmen. Die Medizin muss genommen werden. Und die Medizin Gottes heißt, glauben an das, was am Kreuz geschah. Wir sehen, Jesus wollte Nikodemus mit dieser Geschichte deutlich machen, du Nikodemus, so wie damals die Schlange da angenagelt war, als Bild für die Sünde, so werde ich, das lag ja noch in der Zukunft, als Jesus das sagte, so werde ich in Kürze angenagelt werden an ein Holz, so werde ich zur Sünde gemacht, so werde ich da hängen zwischen Himmel und Erde. Und jeder, der erkennt, ich bin gebissen von der alten Schlange, ich habe das Gift der Sünde in mir, und ich gehe daran zugrunde und ich kann mir nicht selber helfen. Jeder, der das versteht, das einzige Gegengift, das einzige Serum ist das Opfer Jesu Christi, das Blut, das er vergossen hat. Der das im Glauben annimmt, der wird errettet. Es gibt ein altes Lied, da heißt es, wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Das ist das göttliche Rettungsmittel. Das ist die Medizin für unseren verderblichen Schaden. Und die hat Gott angeboten, die bietet er an, heute Abend, jedem, der bereit ist, zuzugeben, ja, ich gehe zugrunde an meiner Sünde. Ich will es annehmen im Glauben. Ich will es nicht verachten. Die Bibel sagt, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die von Gott geboren sind. Das ist die Medizin. Jesus Christus selber annehmen, ihn aufnehmen. Er selbst ist die Medizin, die hineinkommen muss in unser Leben. Und das geschieht, indem ich ihn einfach akzeptiere als den einzigen Erlöser. So kann ich wiedergeboren werden. So wird man errettet. Und die Frage ist jetzt, worauf wartest du noch? Bist du ungläubig? Bist du selbstgerecht? Vertraust du, dass du dir selber helfen kannst? Hör auf damit. Entscheide dich doch für ein neues Leben mit und für Jesus Christus. Bekehre dich von ganzem Herzen. Das ist deine Sache. Und dann wird Gott daraus die Wiedergeburt machen. Das ist Gottes Sache. Gott gebiert sich seine Kinder selber, hat Hermann Betzler gesagt. Das kann kein anderer. Gott gebiert sich seine Kinder selber. Er wird dir die Wiedergeburt schenken, wenn du bereit bist, Jesus Christus wirklich als deinen Erlöser und Herrn in dein Leben aufzunehmen. Ich muss zum Schluss kommen. Und am Ende dieses Abends steht die eine Frage vor uns. Bist du wiedergeboren? Hast du Leben aus Gott? Echtes, göttliches, neues Leben? Oder pflegst du nur deine anerzogene Christlichkeit? Bitte, lieber Zuhörer, prüfe dich. Eines Tages stehst du vor Gott, da hilft nicht bloßer Kopfglaube, da hilft nicht eine Christlichkeit und Religiosität und gute Werke. Das alles wird nicht zählen, nur das eine, die neue Geburt unter Jesu Kreuz. Ist das schon geschehen in deinem Leben? Hast du darüber Gewissheit? Unsere Väter haben gesagt, wer ist wiedergeboren? Der, der es weiß. Denn die Bibel sagt, sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich wiedergeboren bin. Das weiß man dann im Inneren. Schwer zu beschreiben, aber ich kann es nur so sagen, man weiß es. Wer ist wiedergeboren? Der es weiß. Hast du keine Gewissheit darüber, dann mache ich dir inständig Mut. Suche Hilfe, auch in einem Gespräch mit einem Menschen, dem du vertraust. Ruhe nicht, bis du Gewissheit hast, dass du von Neuem geboren bist. Ein Kind muss doch mal geboren werden. Und darum bekehr dich von Herzen, bekenne Gott deine Sünden, auch dein traditionelles Scheinchristentum, und vertraue Jesus dein Leben an. Er wird dich als sein geliebtes Kind annehmen. Der Heilige Geist wird in dein Herz kommen und göttliches Leben in deine Seele fließen. Du wirst wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Ist das kein Angebot? Heute Abend. Wir wollen einen Augenblick still werden und zu Gott sprechen. Herr, unser Gott und Vater, du bist der Schöpfer allen Lebens. Du hast Leben werden lassen in dieser Welt, in diesem Universum, in diesem Kosmos. Du hast das Leben geschaffen, das biologische, das chemische Leben und all diese Dinge. Du hast es geschaffen. Und du bist auch der Einzige, der geistliches Leben wirkt, weil du selbst das Leben bist. Du selbst. Du kannst alleine Toten das Leben geben. Du kannst aus Steinen dir Kinder erwecken. Du kannst Tote zum Leben bringen. Und das ist auch nötig, weil wir sind tot in Sünden und Übertretungen. Ich möchte dir danken, dass du vielen von uns dieses neue Leben von oben geschenkt hast, dass du auch Rainer dieses Leben geschenkt hast. Er hat es vorhin bezeugt, dass sein Umweg doch dahin geführt hat, dass er dich eines Tages finden durfte in Jesus Christus. Und so durfte ich es erleben und viele. Und Herr, ich bitte auch wieder für die Zuhörer unter uns, die es so noch nicht erlebt haben, die noch auf der Suche sind. Vielleicht wirst du sie in diesen Tagen dahin führen, dass sie Jesus Christus als das Leben aufnehmen, die Medizin, die uns für Zeit und Ewigkeit gesund macht. Vater im Himmel, ich bitte dich dafür, zieh du Menschen zu dir, damit sie das Leben finden. Amen.